Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
Alright, mein Name ist Robin. Herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Heute steht wieder eine spannende Interviewfolge auf dem Programm, auf die ich mich persönlich wahnsinnig freue, weil es um Themenfelder gehen wird, die wirklich jeden betreffen. Wir haben nämlich den Verhandlungs- und Lügenpapst Professor Dr. Jack Nasher bei uns zu Gast. Viele von euch werden ihn bereits aus seinen etlichen Fernsehauftritten kennen, beispielsweise bei Stern TV, Planet Wissen, TV Total oder aus seinen vielen Auftritten bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Außerdem trat Jack mehrfach im The Magic Castle in Hollywood, Kalifornien und bei der Show Manhattan Magic am Times Square in New York City auf. Aktuell ist Jack Nasher Professor, internationaler Bestsellerautor in beispielsweise Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Russland, Korea, Taiwan, China und so weiter und so fort und einer der gefragtesten Speaker in Europa. Ich freue mich sehr, dass das Interview so spontan geklappt hat und heiße dich herzlich willkommen in der Show, Jack.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf das Interview. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und die Themenfelder sind echt mega spannend, wenn du mich fragst. Wie gesagt,
Habe ich schon gesehen. Also an der Ankündigung hast du ja sehr, sehr genau mit mir auseinander. Das wusste ich alles. Ich habe die Hälfte selber vergessen gehabt. Aber das ist schön. Eigentlich müsst ihr jetzt aufhören. Nach so einer guten Ankündigung kann es eigentlich nur bergab gehen.
Nein, ich glaube, wir toppen das Ganze noch. Wie gesagt, Jack, ich habe ein bisschen im Intro was zu deiner Person erzählt. Kannst du uns trotzdem noch mal ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story geben, was so deinen Weg bis hierher ausgemacht hat, wie es dazu kam, dass du dich heute so intensiv mit den Themenfeldern Verhandlungen und Lügen auseinandersetzt?
Naja, es kam eigentlich so, das Lügenentlarven war eigentlich ein Unterthema zum Thema Verhandeln. Ne? Jeder, der verhandelt, wird belogen oder fast immer, wenn der andere sagt, boah, ich habe ein Alternativangebot, das ist so und so. Und das in dem Moment zu wissen, ob sie Wahrheit ist oder nicht, ist natürlich Gold wert. Und so habe ich mich eben mit Lügenlarven beschäftigt, vor allen Dingen auch, weil ich sehr schlecht darin bin. Also ich habe da gar kein Talent und wurde eigentlich oder hatte immer das Gefühl, aufs Kreuz gelegt zu werden. Und da habe ich mich einfach mal umgeschaut, ob es eben Forschung dazu gibt. Und das Interessante war, es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Studien, die davon sind Hunderte wirklich interessant, die uns wirklich helfen. Und das Kuriose war, die waren völlig unbekannt. Also bis auf so ein paar wie Ekman oder so, ein paar Spezialisten sind bekannt, aber so viele Sachen sind völlig untergegangen. Und eigentlich nur in wissenschaftlichen Zeitschriften habe ich mich zwei Jahre knapp hingesetzt und das mal systematisiert. Und so kam es eben zu meinem Buch damals Durchschaut. Und so wurde ich als Lügenpapst bekannt, obwohl eigentlich das eher für mich ein Nebenthema war zum Thema Verhandlungen. Verhandlungen ist mein absolutes Spezialgebiet. Und das ist eben ein Unterpunkt, zu wissen, was der andere wirklich denkt.
Okay, sehr, sehr interessant. Also wenn ich das richtig verstanden habe, so einen gewissen Eigenmotivation heraus, weil du das Gefühl hattest, selbst irgendwie das nicht so gut durchschauen zu können, hast du dich mit der Thematik umso öfter und intensiver befasst.
Absolut. Und es ist ja eine sehr gute Methode, wenn man sich selbst fortbilden will, sich vorzustellen oder das auch wirklich zu machen, ein Buch darüber zu schreiben oder jemanden zu unterrichten. Ich habe noch nie so gut auch gelernt, weil ich muss ja Vorlesungen geben an der Munich Business School und manchmal sind es auch neue Themen und da muss ich mich so gut einlesen, aber als Student muss ich das auch. Aber wenn du das selbst einen Vortrag halten musst, eine Vorlesung über Stunden, dann wirst du wirklich merken, wie gut man Sachen in sich aufnimmt, weil du willst ja nicht blamieren, wenn du vorne stehst, du willst ja wirklich viel wissen und so liest man monatelang und fuchst sich in eine Sache ein. Ja, und das ist eigentlich der beste Weg, sich fortzubilden.
Super, super spannend und kann ich natürlich nur nachvollziehen. Wie gesagt, wir haben ja die zwei großen Themenfelder Verhandlungen und Lügen. Fangen wir vorne an bei Verhandlungen. Versetzen wir uns doch mal kurz in die Lage vor Verhandlungsbeginn. Was sind so die Dinge, auf die du immer im Vorfeld einer Verhandlung irgendwie dich vorbereitest? Gibt es da wie eine Art Checkliste, die du mental für dich durchgehst, ehe du irgendwie irgendeinen Fuß in einen Verhandlungsraum setzt?
Ja, also es gibt einige Sachen und ich meine, mein Trainings, das dauert ja ein paar Tage, bis man das drauf hat. Deswegen kann ich ein paar Minuten, aber das Wichtigste ist, bevor ich in die Verhandlung gehe, dass ich eine starke Alternative habe. Ohne Alternative bin ich nix in der Verhandlung. Und das machen viele falsch. die sagen sich auch, ich gucke erstmal hier mein Lieblingsauto, mein Lieblingsjob, whatever, und wenn das nicht klappt, dann gucke ich mich mal weiter um. Mhm. Und das ist natürlich schlecht, weil da bin ich als Nobody in der Verhandlung, weil ich einfach nichts in der Hinterhand habe. Erst in dem Moment, in dem ich einen Alternativjob habe, ein alternatives Auto, wenn ich sage, pass auf, wenn ich dafür nicht bekomme, ich habe da hinten ein anderes stehen, was plus minus ein bisschen schlechter ist nur, aber wenn du mir den Preis gibst, dann ist es besser sogar. Also das ist, ich habe ein ganz klares Limit. Das heißt, das A und O als Vorbereitung ist zu wissen, was ist meine Alternative und eine starke Alternative zu haben.
Okay, ja, das heißt, du gehst in eine Verhandlung mit deinem, sagen wir mal, mit deinem Grundziel oder mit deinem bestmöglichen Wunsch, was du irgendwie rausholen könntest, ja. Hast gleichzeitig auch schon diesen, sag mal, deine Schmerzgrenze für dich definiert.
Genau, die Schmerzgrenze ist sozusagen das A und O in der Vorbereitung. Ich lese oft, ja, Vorbereitung ist alles, aber viele kommen zu mir und sagen, ja, was soll ich machen, wie soll ich mich vorbereiten? Mhm. Man darf sich auch nicht verrückt machen. Das ist oft so, wenn ich zu viel weiß, wenn ich zu viele Informationen habe, wenn ich mich zu sehr vorbereite, dann bin ich völlig durcheinander und weiß gar nichts mehr. Ja, okay. Das ist, also es gibt einen Grad an Wissen, der fast schon schädlich ist, okay. Ja, weil ich dann gelähmt bin. Und das erlebt man ja oft in der Wissenschaft, Akademiker, die so viel im Kopf haben und am Ende gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und das ist tatsächlich ein Problem, das ich durch zu viel Input bekommen kann. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig und darauf, deswegen vereinfache ich oft Konzepte, weil sonst kann ich es gar nicht anwenden. Beim Verhandeln, beim Lügen entlarven gibt es am Ende 5 Schlüssel. Mhm. Und dann sagen manche, ja, das ist jetzt aber arg vereinfacht. Naja, eigentlich ist es das nicht. Mehr kann unser Geist nicht erfassen. Wenn ich 12 Schlüssel habe, dann mache ich nämlich gar nichts.
Okay, verstehe. Wie intensiv bereitest du, könntest du da uns irgendwie ein bisschen mitnehmen, deine Vorbereitung? Was sind so die grundlegenden Dinge, auf die du dich vorbereitest? Und was lässt du weg? Ja, genau.
Wie gesagt, also das erste ist, ich muss wissen, was ist meine Alternative und muss diese stärken. Und das kann ganz schön lang dauern, weil viele sagen, boah, ich habe keine Alternative. Doch, du hast immer eine Alternative und du musst die suchen. Auch wenn ich Verkäufer bin, habe ich auch eine Alternative und die lautet, entweder ein volles Auftragsbuch, das ist immer die beste Alternative, deswegen ist Akquise so wichtig. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich mir ausrechnen, ab welchem Punkt lohnt es sich überhaupt nicht mehr zu verkaufen. Ab welchem Punkt habe ich mehr Ärger mit dem Kunden, als er mir eigentlich bringt. Das heißt, sogar in solchen Fällen gibt es tatsächlich eine Alternative. Die muss ich eben finden und definieren.
Und die Vorbereitung gegenüber deinem Gegenüber, deinem, sagen wir, Verhandlungspartner, wie intensiv sind die?
Naja, also je mehr Informationen ich habe, desto besser. Das ist schon so. Aber wie gesagt, hier darf ich mich auch nicht verrückt machen. Ich muss eben definieren, was sind die wirklich wichtigen Punkte, was sind auch die wichtigen Punkte, die ich durchsetzen will und was wäre nur so nice to haves einfach. Ja? Okay. Und dann muss ich eben bei allen wichtigen Punkten muss ich mein Ziel definieren. Das Ziel ganz klar definieren und sehr, sehr ehrgeizig definieren. Das heißt, ich muss ein hohes Ziel setzen, aber auch ein sehr genaues Ziel. Wir wissen aus etlichen Studien, dass jemand, der ein klares Ziel formuliert, am besten auch noch aufschreibt, viel eher dazu neigt, es zu erreichen. Und je höher das Ziel ist, desto besser schneiden wir ab. Wir erreichen vielleicht das Ziel nicht, aber das darf man uns nicht traurig machen, weil wir einfach besser abschneiden. Okay. Das heißt, überall, an allen wichtigen Punkten, setze ich mir ein klares Ziel. Mhm. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Vorbereitung. Und der letzte Teil der Vorbereitung, also nochmal, Alternativen finden und stärken, kleine Ziele setzen zu jedem wichtigen Punkt und Begründungen finden, sogenannte objektive Kriterien für all diese Ziele. Objektives Kriterium heißt, ich muss ein gutes Argument, was aber wie ein objektives Argument, das heißt, wenn ich mehr Gehalt will, dann suche ich mir Gehaltslisten. Ja, weiß ich nicht, Fokus, Gehaltsreport. Und es gibt ja etliche verschiedene Listen. Oder wenn ich eine Wohnung kaufe, dann gucke ich bei ImmoScout die Vergleichswerte. Ja, aber natürlich sind die nicht objektiv, diese Kriterien, weil es etliche Kriterien gibt. Ja, ich kann ja, wenn ich eine Wohnung zum Beispiel kaufe, gibt's zum Beispiel Quadratmeterpreis, also Substanzwert, Ertragswert, Bodenrichtwert, was auch immer. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, einen sogenannten objektiven Wert zu ermitteln. Der ist gar nicht objektiv. Donald Trump übrigens war berühmt dafür in seiner Immobilienzeit, dass er immer mit den für ihn besten objektiven Kriterien in die Verhandlungen gekommen ist und hat damit sozusagen alle überrollt.
Wow. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig hilfreich. Ich bin hier am Mitschreiben, ja. Wie ich selten hier schon mitgeschrieben habe.
Schau mal mein Buch, da steht das schon schön drin.
Ja, wir verlinken auf jeden Fall, wir kommen da drauf auch nochmal zu sprechen, Jack. Wir verlinken auf jeden Fall alles, was man irgendwie zu deiner Person und deinem Wissen konsumieren soll. Am Ende der Show gehen wir darauf auch gerne nochmal ein. Und in den Shownotes vorab für alle Zuhörer wird dann auch alles mit Links vorbereitet sein. Jack, angenommen, der Verhandlungspartner zeigt sich jetzt während des Gesprächs sehr unkooperativ und die Verhandlungen entwickeln sich nicht so, nicht annähernd so, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Gibt es für solche Fälle gewisse Muster, Hacks und Tipps, um das Verhandlungsgespräch wieder in gewünschte Richtung zu lenken? Ich will jetzt nicht von Manipulieren von Menschen sprechen, aber gibt es da schon irgendwie Möglichkeiten, irgendwie Menschen wieder in die Richtung zu lenken, wie man sie haben möchte?
Naja, also es ist immer, gute Verhandler starten immer mit Gemeinsamkeiten. Ich meine damit nicht, dass man sagt, boah, du spielst auch Fußball oder so. Ich meine damit, wobei das auch nicht schadet. Ne? Also eine nette persönliche Basis, sich gut zu verstehen, das schadet natürlich nie. Übrigens im Ausland ist das noch viel wichtiger, gerade in Ländern mit einem Rechtssystem, das nicht so funktioniert. In Indien zum Beispiel, da kann man 100 Jahre warten, bis man da sein Recht gesprochen bekommt. Oder auch wenn sie in Mexiko sind und da Geschäfte machen. Das ist sehr, sehr... Das heißt, da ist die persönliche Connection noch viel wichtiger. Deswegen gehen auch Russen gehen mit einem 1000-mal essen oder saufen viel mehr, bevor man da irgendwas unterschreibt. Mir hat gerade ein Deutscher erzählt, der war in China zur Vertragsverhandlung und der ist gekommen. Eine Woche hat er veranschlagt für die Vertragsverhandlung. Er ist gekommen und die haben den Vertrag unterschrieben, ihm gegeben. Und er hat gesagt, was? Das war's schon? Und die sagen, ja, und jetzt lassen sie uns verhandeln. Und er hat gesagt, ja, sie haben doch den Vertrag schon unterschrieben. Dann haben gesagt, das ist doch völlig egal, was da drin steht. Das hat doch nichts mit der Verhandlung zu tun. Also für uns Deutsche ist klar, wir haben ein Rechtssystem und deswegen ist die persönliche Beziehung ist wichtig, aber auch nicht so wichtig. Ja, in anderen Ländern, wo das nicht so ist, ist es noch viel, viel extremer. Aber trotzdem ist es, schadet es hier natürlich auch nicht, ja, auf gutem Fuß zu sein, ist aber nicht so wichtig. Naja, aber wie auch immer, ein guter Verhandler fängt mit Gemeinsamkeiten an, aber ich meine inhaltlichen Gemeinsamkeiten. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit jemandem streite, oder wenn du dich mit jemandem streitest, dann musst du eigentlich gucken, ihr seid euch eigentlich fast in allem gleich oder ähnlich, in allem einig. Ja, das ist wie mit Geschwistern. Geschwister, man sagt, boah, ich bin total anders als mein Bruder, ich bin ganz anders als meine Schwester. Aber wenn du eigentlich näher hinschaust, wirst du sehen, wie ähnlich man eigentlich ist. Das Wertesystem ist zum Beispiel sehr ähnlich, ja, was einem wichtig ist, die Beziehung zur Familie und so weiter. Es ist tatsächlich... ein einziger Prozent, ein Mini-Teil, wo man hier und da in Details unterscheidet. Ja? Aber das sind Winzigkeiten. Und auch bei Verhandlungen sind es eigentlich Kleinigkeiten, in denen ich uneins bin. Ja? Wenn du mit deinem Arbeitgeber verhandelst, weil du willst mehr Gehalt, du denkst ja, boah, wir haben unterschiedliche Welten hier. Ist aber nicht so. Ihr habt eigentlich die gleichen Welten. Wenn ich jetzt euch sage, schreibt mal eure Ziele auf für die nächsten 5 Jahre für das Unternehmen, dann werden die fast gleich sein. Ja? Erfolgreiches Unternehmen, zufriedene Mitarbeiter und so weiter. Wie ähnlich man sich eigentlich ist. Und das muss mir klar sein, wenn ich mich in die Verhandlung setze, beginne ich erst mit diesen Ähnlichkeiten und sage, hör zu, wir wollen das, du willst das, ich will das, du willst das, ich will das, du willst das, wir sind fast gleich. Es ist nur hier diese eine Sache. Also ich muss das in Perspektive setzen, die Verhandlung. Das ist immer eine gute Methode. Aha. Und dazu hilft es zum Beispiel auch, eben nicht so aggressiv sich gegenüberzusetzen voneinander, wie man das oft macht, weil dann gleich so der Kampfmodus aktiviert ist. Sondern auch mal spazieren zu gehen zusammen. Ja? Nebeneinander zu sitzen. Zusammen zu essen, ein guter Trick. Die sogenannte Lunchen-Technik. Denn wir haben in grauer Vorzeit immer nur mit Menschen gegessen, die wir, also aus unserem Stamm, mit denen wir zusammen gejagt haben. Das heißt, wenn ich heute noch mit Leuten esse, dann gibt uns das ein Gemeinschaftsgefühl aus dieser grauen Vorzeit und gibt unser und täuscht uns sozusagen über unsere Beziehung, aber in einem positiven Weg. Also die Atmosphäre wird deutlich, deutlich besser.
Wow, auch hier wieder wahnsinnig viel dabei und so das Hauptgoldnagel, was ich mir jetzt rausgeschrieben habe, Gemeinsamkeiten finden, weil das wahrscheinlich auch verbindet auch und demnach auch den Gegenüber sympathischer genau. Wirken lässt.
Aber nochmal, ich meine jetzt Gemeinsamkeiten nicht im Hinblick, wir haben die ähnlichen Schuhe oder ja, so. Ja. Auch da ist, ich meine Gemeinsamkeiten im Sinne des Verhandlungsgegenstandes, was wir eigentlich alles Gleiches wollen. Und hier gibt es einen Unterschied. Okay. Und wenn die Fronten sehr verhärtet sind, empfehle ich, dass man entweder ein Timeout nimmt, dass man einfach sagt, okay, pass auf, lass uns einfach in der Woche wieder treffen. Da kann sich viel ändern. Oder, dass man, wenn es möglich ist, den Verhandlungspartner austauscht. Also, dass man, also, oder beziehungsweise das Verhandlungsteam von einem selbst, wenn man ein Unternehmen ist, dass man mal andere Leute hinschickt oder einen anderen hinschickt. Ja, wenn die Fronten zu sehr verhärtet sind und man die Möglichkeit hat, wenn man in seinem Team eben noch andere Leute hat.
Wow, ja, wirklich super spannend. Sehr, sehr viel Hilfreiches dabei. Also das feiere ich auch, wenn ich dein Stuff konsumiere, weil da halt sehr viel praxisnahe Content direkt zum Umsetzen ist.
Ja,
genau.
Und das, also ich finde es selber nämlich einfach zum Kotzen, wenn ich ein Buch lese und immer wieder das Gleiche wiederholt wird. Immer wieder dasselbe. Und es langweilt mich. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass man wirklich auf jeder Seite Content hat. Ja. Und zwar, dass du praktisch nicht, letztens hat mir mein Buch gegeben, Deal, und hat gesagt, er hat noch nie ein Buch gehabt, wo er so viel Wichtiges markiert hat. Ja. Normalerweise streicht er immer Sachen weg, die man weglassen kann. Er sagt, das hat er nicht ein einziges Mal gemacht. Ja. Es war fast jede Seite gelb. Und ich will nicht sagen, dass ich so toll bin oder so. Ich will nur sagen, ich schreibe keinen Bullshit. Ich fülle Seiten nicht, damit da irgendwas drinsteht, sondern Content, Content, Content.
Ja, Riesenecho an der Stelle bei mir, weil ich es auch nicht leiden kann, wenn du irgendwie ein Buch hast und irgendwie nur abgezielt wird auf Motivation, Motivation, dann sagst du ja, okay, ich bin motiviert, aber was mache ich mit meiner Motivation jetzt?
Genau. Ich finde auch, Motivation ist irgendwie ganz nett, aber nur so als so ein Benefit noch. Aber das reicht natürlich nicht. Und deswegen ist eben wichtig, bei mir ist Content, Content und am Ende immer eine Zusammenfassung im kleinen Kästchen. Das kleine Kästchen hätte ja am Anfang nichts gebracht. Du musst schon den Zusammenhang kapieren, dafür musst du es lesen. Aber am Ende hast du dieses Kästchen und du hast damit alles, was du brauchst. Mhm. Und ganz am Ende wird alles nochmal zusammengefasst, dass du genau weißt, du gehst raus und das mache ich jetzt.
Sehr, sehr cool. Das neue Buch habe ich noch nicht, werde ich mir aber auf jeden Fall holen. Aber wie gesagt, gehen wir alles am Ende nochmal gerne drauf ein. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei, aber ich glaube, es hat auch keiner gerade den Drang abzuschalten. Jack, ich würde gerne wissen, was war die größte Lüge in Bezug auf Glaubenssätze, die man dir erzählt hat? Also was weißt du für dich heute besser, was aber damals irgendein, ja sorry, Schwachkopf irgendwie anders dir einreden wollte?
Ja, es gibt einige Sachen, die falsch waren, wie zum Beispiel, dass Noten keine Rolle spielen. Ich dachte früher, Noten wären wurscht. Ja, es geht um Persönlichkeit und so weiter. Das stimmt nicht. Ja, eine ganz interessante Sache, dass Noten sehr oft, ich merke es ja auch bei meinen Studenten, die denken, ach, die Note ist nicht so wichtig. Leider doch. Ja. Es ist halt leider doch so. Weil du überhaupt mit sowas wie einer Note zum Beispiel, ja, da zeigst du, oder einem guten Zeugnis an sich, zeigst du das, was wichtig ist, nämlich, dass du dich innerhalb eines Systems und so ist das. So ist ja das ganze Leben, dass du erfolgreich bist mit den Parametern, die du hast. Bei den Leuten das Erforderliche positiv erfüllst. Jetzt kannst du sagen, okay, mein Lehrer ist ein Arsch. Ja, okay. Kann natürlich sein, aber that's life. Ja. Wie kann ich trotzdem innerhalb dieses Systems, es wird immer so sein, dass du sagst, boah, der ist scheiße oder das war halt jetzt blöd oder was weiß ich, aber innerhalb eines Systems eben erfolgreich zu sein. Das ist eben das A und O. Oder Leute sagen, boah, hier promovieren, ja, das ist doch völlig egal, das sagt doch nichts aus über Intelligenz. Ja, vielleicht nicht, aber es sagt aus, dass du halt einfach viel, viel Zeit dich irgendwo reingefuchst hast in ein Thema, was wenige machen, und innerhalb einer vorgegebenen Zeit alles gemacht hast, was erforderlich war, dass du damit zum Abschluss sozusagen kommst. Ja. Ob das Thema wichtig ist oder nicht, aber du machst einfach, also das innerhalb eines Systems erfolgreich zu sein, hatte ich früher unterschätzt. Ich dachte, ist ja egal, du musst über den Tellerrand, bla bla, ja, ja. Aber das ist nicht nur, sondern manchmal muss man einfach die Aufgaben, die man eben vor sich hat, gut erfüllen.
Ja, ich glaube auch, also meine persönliche Meinung, wenn ich die hier einbringen darf, ist auch, dass leider sehr, sehr viel Wissen in der Uni, das was man als Schüler, sage ich mal, oder Student gelehrt bekommt, nicht wirklich wichtig ist für den späteren Job, den man ausübt, aber halt der Abschluss als Signalfunktion dient, dass man halt in gewissen Sachen wie Disziplin sich hinsetzen können, lernen können, irgendwie doch den Abschluss als solches halt irgendwie doch machen kann, halt einfach als Signalfunktion.
Eben, dass du genau das halt schaffst. Und man muss halt auch sagen, das ist der Unterschied zwischen einer Hochschule und einer Fahrschule. In der Fahrschule lernst du halt Sachen, die du brauchst, ja, wie setze ich einen Blinker und so weiter. Und zur Bildung an sich gehört ja eben nicht nur, das ist eben keine einfach Ausbildung nur, sondern, also eine handwerkliche, sondern es ist eben mehr. Und das muss man halt auch, das ist halt auch eine interessante Sache.
Auf jeden Fall, definitiv.
Und noch ein wichtiger Glaubenssatz übrigens, eine Sache, die wirklich wichtig ist. Aha. Ich habe früher auch unterschätzt, also es gibt diesen Spruch, ne, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Aber bei mir war es irgendwie nicht so. Ich habe Abi gemacht und dachte, boah, nee, komm, jetzt will ich da nicht groß feiern, was ist das schon? Ja, ich muss studieren, dann bist du was. Aha. Dann habe ich studiert und dann war ich fertig, habe ich groß gefeiert? Nein. Ich dachte, ey, ich muss arbeiten, ja, ich Geld verdienen und so weiter. Das ist wirklich ein Erfolg. Aha. Ja, und so weiter. Und so geht das ewig weiter. Die Wahrheit ist, man muss immer seine kleinen Erfolge feiern. Wenn ich muss dann wirklich, und das macht übrigens auch, also nicht nur mehr Lebensfreude und mehr Belohnung an sich, sondern das macht auch einen normalen Menschen aus, dass er einfach mal feiern kann, einfach mal entspannen kann und nicht die ganze Zeit nur hinter meiner Karriere her bin. Denn ich sehe das ja anhand eben meiner Studenten und vielen, denen ich begegne, die völlig Verkrampften, die schaffen es nicht, weil die sind zu unsympathisch. Ja? Leute, die ganze Zeit verkrampft sind, mit denen will keiner zusammenarbeiten irgendwie. Ja? Die, aber wenn man einfach sein Leben genießt, nett ist und eben nicht networken, ich finde das Wort eh scheiße, ja, das ist ja Menschen kennenlernen. Ich bin ja neugierig auf Menschen irgendwo, wenn ich sehe ein Networking-Event, was soll das? Da ist ja jeder Mensch praktisch nur irgendwie so ein Mittel zum Zweck, um mich weiterzubringen. Das ist ja nicht nett, sondern mit normaler Neugierde an Menschen gehe, mich frage, ja, was macht der und so weiter, ganz, also einfach, was ich damit sagen will, ist, natürlich ist Ehrgeiz wichtig, aber ich muss dazwischen eben auch leben, ich muss mich belohnen selbst und es macht mich auch am Ende erfolgreicher, weil ich eben netter, offener, sympathischerer Mensch bin als ein Verkrampfter, der die ganze Zeit nur denkt, der auch jedes Praktikum, jeden Job macht und denkt, eigentlich will ich dann woanders hin, aber das gar nicht ernst nimmt, wo er gerade ist oder ihn sich gar nicht mehr darüber freuen kann.
Super schön, Mann, dass du das irgendwie nennst und dass es auch nochmal hervorhebst, dass es echt wichtig ist. Also nicht nur krampfhaft, ich kenne das auch von früher, ich habe Leistungssport im Fußball gemacht, professionell Fußball gespielt und so weiter.
Ach, du bist der Fußballer, ich habe nämlich gegoogelt und das war der Fußballer, das bist du tatsächlich.
Tatsächlich.
Das ist der andere.
Nein, das bin ich.
Ach, was, ich dachte, da kommt immer nur so ein Fußballer, wenn man dich googelt, aber es ist der Namensgleiche. Ach, dann warst du das selber. Ja, das ist ja ein Ding.
Genau. ja, genau. Und habe aber gemerkt, umso verkrampfter ich immer war und die kleinen Dinge nicht schätzen konnte, umso schlechter war dann auch meine Leistung. Also super schön, dass du das ansprichst. Und was ich auch auf jeden Fall nochmal irgendwie hier auffassen will, was du gesagt hast, ist dieses nicht interessant sein wollen, sondern wirklich am Menschen interessiert sein wollen, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wertvoller Gedankengang, wenn man sich irgendwie mit Menschen vernetzen will, um das Wort Networking zu vermeiden jetzt an der Stelle.
Ja. Ja, eben. Ja. Das ist halt echt die Sache, dieses Networking. Wenn ich das schon höre, ja, Networking-Event, da habe ich auch gar keinen Bock hinzugehen. Ja, weil, weil jeder denkt, ja, was machen Sie? Wie kann ich Sie als Rampe benutzen, um irgendwie höher zu kommen? Gar keinen Bock drauf, ja.
Alright, Jack, wir hatten jetzt gerade Glaubenssätze und Lügen in Bezug auf Glaubenssätze, deswegen gutes Stichwort zum Thema Lügen. Woran erkennst du, wenn jemand lügt? Da gibt es bestimmt irgendwelche gewissen Merkmale an, von Körpersprache, Stimmesprache, die irgendwie Aufschluss darüber geben, ob jemand lügt oder nicht.
Ja, also ich meine, es gibt einige Anzeichen der Lüge. Vor allen Dingen, was ich gemerkt habe, ist es wichtig, dass du die richtigen Fragen stellst und dann auf die Reaktion achtest. Ja, weil das macht es deutlich leichter. Aber das führt jetzt zu weit. Ich will dir nur zwei, drei Sachen sagen, woran du siehst, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und die wichtigsten Emotionen sind Angst und Schuld. Wenn du Angst und Schuld bei Menschen siehst, ohne ersichtlichen Grund, dann ist die Chance relativ hoch, dass diese Person lügt. Also unpassende Angst, unpassende Schuld. Okay, woran siehst du Angst? Naja, also wir Menschen sind sehr gut darin, Angst zu sehen, aber aufgerissene Augen, Mundwinkel nach hinten, ganz klein, als sogenannten Mikroausdruck, kann man ziemlich gut sehen. Höhere Stimme, aber ich muss es dir gar nicht erklären, wenn ich dir sage, achte darauf, hat dieser Mensch Angst und sagt, ja, ist die Angst unpassend, gleich Lüge. Dann hast du sehr, sehr guten Anhaltspunkt dafür.
Okay, also den Mensch quasi nach der Angst scannen.
Genau, nach unpassender Angst scannen, richtig. Und das andere ist Schuld, und Schuld sieht genauso aus wie Trauer. Wenn also einer traurig aussieht, ohne Grund, wie zum Beispiel, wie war es gestern Abend mit den Jungs und er guckt traurig, dann hast du auch einen guten Anhaltspunkt dafür. Das sind so die zwei Sachen, die ich immer wieder sage, weil das am einfachsten, eigentlich so ziemlich am einfachsten ist zu sehen.
Okay, cool. Ist mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Ich werde das versuchen mal umzusetzen. Stichwort Umsetzung, wenn du...
Aber ich sage ganz kurz, ne? Lügen entlarven ist nicht leicht. Das ist so ziemlich das Schwierigste. Deswegen habe ich es auch aufgegeben mit den Seminaren. Das war mir einfach, das Leuten beizubringen, ist wirklich schwer. Man muss es sehr, sehr, sehr intensiv üben. Mhm. Verhandeln ist viel leichter zu lernen, glücklicherweise. Mhm. Es geht also deutlich, deutlich leichter. Da musst du die Sachen, also wenn ich jetzt sage, such dir eine Alternative, eine starke, und du machst es einfach, dann hast du schon, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Mhm.
Ja, glaube ich dir aufs Wort. Also ich könnte jetzt auch, glaube ich, schwer Menschen einschätzen, ob jetzt wirklich die Wahrheit gesprochen wird. Ich gehe aber davon aus, dass du öfter richtig liegst als ich. Und wenn du dann merkst, dass dein Gegenüber lügt, wie gehst du damit um? Also sprichst du ihn direkt drauf an?
Ja, das ist eben so eine Sache. Das kommt drauf an. Ist es im persönlichen Bereich? Ja, ist es, also damit habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Also nur als normaler Mensch, aber weil ich mir selber in der Situation bin. Aber für mich, also ich konzentriere mich in der Forschung ganz darauf, einfach nur Lügen zu entlarven. Jeder muss schon sehen, was er damit macht mit dieser Information. Aha. Aber das, also das Entscheidende für mich in der Verhandlung ist, die Wahrheit zu kennen. Ist das wirklich das letzte Angebot oder kann der noch nach unten gehen? Ist da wirklich Ende der Fahnenstange erreicht oder nicht? Darum geht's mir im Prinzip. Das ist für mich das Einzige, was mich dann interessiert, einfach. Ja? Und das merke ich halt. Das kann ich halt mit meinen Fragetechniken zu wissen, bis wohin geht's und nicht weiter.
Okay, also auch sehr stark situationsabhängig, auch ob es jetzt im Businessbereich ist, ob es im privaten Bereich ist und so weiter, würdest du dann für dich persönlich aus dem Bauch aus entscheiden, okay, das spreche ich jetzt an, weil ich hier merke, da lügt mich jemand an oder halt nicht?
Ja, ich habe leider, also mein Bauch ist zwar manchmal größer als erwünscht, aber das Gefühl daraus ist nicht so gut. Ich verlasse mich da nicht auf mein Bauchgefühl. Und das ist auch die erste Sache, die ich Leuten beibringe beim Lügen entlarven. Das Bauchgefühl ist ziemlich schlecht. Wir sind leider sehr schlecht im Entlarven. Und deswegen verlasse ich mich überhaupt nicht darauf. Also es ist zwar immer schön zu sagen, Intuition und so weiter, aber es stimmt einfach nicht. Also ich habe immer etliche Tests und man sieht, dass die Intuition bei fast allen schlecht ist.
Ja. Okay.
Das ist leider so, ja.
Ganz, ich würde nicht sagen andere Frage, aber so ein bisschen so eine Einstellungsfrage zum Thema Erfolg. Glaubst du, dass, jetzt mal sagen wir finanziell erfolgreich, weil Erfolg bedeutet ja für jeden was anderes, aber glaubst du, finanziell erfolgreiche Menschen sind charakteristisch eher wahrheitsliebende Menschen oder Menschen, die mehr lügen als der Durchschnitt vielleicht sogar?
Ja. Also, das ist eine interessante Frage, aber ich glaube nicht, also ich glaube, es gibt überall solche und solche Menschen. Ne? Also es ist genau, wenn ich sage, Gier, sind reiche Menschen gieriger? Ich glaube nicht. Gier gibt es überall. Das ist halt eine menschliche Eigenschaft wie Wollust. Ja, ich habe das genau, wenn ich frage, ja, wer hornier, ja, arm oder reiche, das ist so eine Frage. Also weiß es nicht. Also da könnte ich dir nicht beantworten.
Okay, ja, also ich persönlich denke auch nicht, dass es da irgendwie, dass man das klar zuordnen kann, die finanzielle Erfolgreichen sind immer die Wahrheitliebenden und durch Karma und so weiter bekommen die das dann zurück oder halt genau das Gegenteil. Ich glaube, da gibt's, wie du das auch sagst, solche und solche. Gibt es aber Themenfelder, in denen nachweislich irgendwie am meisten gelogen wird? Zum Beispiel bei der Angabe von Gehältern oder vielleicht auch geschlechterspezifisch, dass beispielsweise Frauen sagen, okay, die lügen fast immer beim Gewicht oder sowas.
Naja, also es gibt schon unterschiedliche Lügen bei Männern und Frauen. Aha. Aber die Unterschiede sind vor allen Dingen, dass Männer egoistischer oder sagen wir mal, sich in besseres Licht rücken mit der Lüge und sagen, also ich kann, ich bin, ich werde und so weiter. Und Frauen eher dazu neigen, über andere zu lügen. Aha. Ja, also Komplimente machen, die nicht stimmen und so weiter. Das ist sympathisch, aber ist halt auch eine Lüge. Also muss man, ich will das gar nicht moralisch beurteilen, es ist nicht mein Job. Aber deswegen gibt es verschiedene Studien, aber viele sagen, dass Frauen mehr, also häufiger lügen und auch besser, aber eben sympathischer andererseits.
Okay. Ja, interessant zu wissen. Jack, ich würde gerne mal ein bisschen ein anderes Thema einsteigen mit dir. Und zwar bist du ja auch einer der gefragtesten Referenten, Speaker, wie auch immer, im europäischen Raum. Und ich glaube, viele unserer Zuhörer oder einige wollen natürlich auch, wir haben, glaube ich, mehrere Zugruppen. Die einen wollen so in die Unternehmerrichtung, die einen wollen vielleicht selbst irgendwo Experte auf dem Fachgebiet sein und vielleicht auch auf Bühnen stehen. Deswegen würde ich dich gerne mal als irgendwie erfahrenen Speaker fragen, wie schafft man es, nur mit gesprochenen Worten irgendwie einen ganzen Raum zu unterhalten und großes Interesse zu bewirken?
Das wundert mich auch immer. Also ich denke mir auch immer, warum sitzt ihr nicht einfach zu Hause und guckt YouTube? Da kann man auch irgendwie, da hat man ja allen Content der Welt. Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass man irgendwo hingeht, wo ein Mensch live redet, weil alles gibt es ja für lau vor meiner Nase. Ich kann Fedora bestellen und mir alles Wissen der Welt reinziehen und muss mich keinen Zentimeter bewegen. Das ist eine gute Frage, aber irgendwie ist das gesprochene Wort hat irgendwie noch eine Faszination, ja. Aber ich kann das dir nicht beantworten. Das macht eigentlich absolut überhaupt gar keinen Sinn.
Okay. Ja, ich glaube schon, dass halt über den Bildschirm nicht so viel Emotionen und so rüberkommen wie halt live.
Ja, warum? Du siehst doch, ja, weiß ich nicht. Also ich habe viel mehr Emotionen, wenn ich einen Film sehe, als wenn ich ein Theaterstück sehe. Also ich weine eher, wenn ich einen Film sehe.
Okay. Ja, bin ich auch bei dir. Aber wenn du die gleiche Situation, die du im Film siehst, live erleben würdest, wäre es vielleicht noch mal eine Nummer intensiver.
Ja, im Theater. Ich habe noch nie im Theater Tränen gelacht. Ich habe immer so ein bisschen Hihi oder Hoho, aber dass ich mich echt wegschmeiße, wie damals, als ich Dumm und Dümmer gesehen habe, also vor vielen Jahren, habe ich fast bepisst vor Lachen. Das ist mir noch nie passiert. Also beim Theater, vielleicht in einer anderen Situation. Aber das, insofern glaube ich, dass du du kannst schon durch einen Monitor Emotionen wecken. Weiß nicht, Parship oder Elite-Partner, da kann man sich sogar verlieben, ja, über den Bildschirm. Es geht alles. Also ich weiß es nicht, aber es ist kein, also ich finde, so Speaker ist keine Karriere, also das kann man nicht anstreben, weil aus verschiedenen Gründen. Erstens, man kann nicht einfach sagen, boah, ich will jetzt mal Experte werden. Ja, in was? Ja, muss ich noch sehen. Das finde ich eine komische Einstellung. Ich finde, man sollte etwas machen, das gerne machen, das gut machen und dann kann man auch mal ab und zu einen Vortrag darüber halten. Mhm. Ja, zu sagen, ich werde jetzt Speaker oder irgendwas, finde ich komisch.
Ja, verstehe ich.
Außerdem kann man da auch übrigens keine richtige Akquise oder irgendwie ein Geschäftsmodell daraus machen, weil man immer von anderen Leuten engagiert wird. Es ist nicht der Head of Training oder Human Resource Manager bucht einen gar nicht, sondern es sind irgendwelche Kick-Off-Events oder so weiter. Es geht dann um irgendwelche eine Agentur oder dann der Geschäftsführer hat einen gesehen. So läuft das. Das ist völlig unplanbar.
Aha, okay, verstehe.
Das ist das Problem. Deswegen ist es für mich, ich sehe das nicht als Beruf, ich sehe mich auch nicht als Speaker, sondern ich sehe mich als Verhandlungsadvisor eigentlich. Also ich bin Verhandlungsberater, ich berate Unternehmen bei Verhandlungen, mache sehr häufig Trainings und halte eben ab und zu auch mal einen Vortrag, also relativ häufig dazu, aber das kann auch nächsten Monat schon vorbei sein, weiß ich nicht. Das ist aber nicht mein Beruf, das mache ich halt auch. Das wäre ja gelacht, wenn ich das nicht machen würde, weil das ist schon leicht verdientes Geld im Prinzip, ja klar. Und macht auch Spaß, ist ja schön, wenn Leute einem zuhören, ja, hunderte oder tausende von Leuten, hat schon was, klar.
Ja. Nee, auch da.
Aber wenn man das mag, ich wäre Musiker dann geworden. Das wäre irgendwie, dann wäre es nur so. Ja, dann müsste, also wenn ich die Bühne wirklich liebe, dann würde ich kein Speaker werden.
Ah, okay. Nee, ja, da bin ich auch ganz ehrlich gesagt 100% deiner Meinung. Ich glaube,
da kriegt man auch Unterhosen, BHs zugeworfen. Das ist mir noch nie passiert. Ich sage das zwar im Publikum, aber es ist also eher BHs, aber es ist noch, also sowas passiert einem nicht. Und so verrückte, also so Groupies und so weiter hat man da auch nicht. Also wenn man wirklich so ein Bühnentyp ist, dann lieber Rockstar oder Rapper oder sowas. Ja. Ja. Ja, aber es ist auch leichter eigentlich. Also.
Okay. Ja, auch da bin ich bei dir. Ist mal was anderes geflogen gekommen oder noch gar nichts?
Wie meinst du?
Ist auch mal was anderes geflogen, also ist überhaupt mal was geflogen gekommen oder?
Weder BH noch Tomate, also noch nichts.
Sehr gut, sehr gut. Nee. Alright, Jack, was ist der für dich beste Rat, den du je bekommen hast? Und wenn du vielleicht nicht den besten Rat jetzt direkt für dich definieren kannst, auf jeden Fall, was ist ein guter Rat, den du bekommen hast?
Ja, das, ich lese halt so unglaublich viel, dass ich halt, weil ich ja immer Content lese, irgendwie versuche immer neue Sachen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin einfach völlig zugeschüttet mit Sachen.
Und irgendein Mantra, nach dem du lebst, irgend so ein Wertesatz, den du hast oder so. Zum Beispiel einer von mir ist Promise Slow, Deliver High. Also wenn ich mit irgendwelchen Leuten.
Ja, siehst du, dann hättest du mal überzeugt lesen sollen, mein aktuelles Buch, da steht, dass du das auf gar keinen Fall machen darfst.
Ach krass, okay.
Ja, siehst du?
Okay, und warum? Oder geht das zu tief jetzt rein?
Ja, es ist, in meinem Buch überzeugt geht es ja darum, wie ich Menschen von mir überzeuge, dass sie mir vertrauen, dass ich kompetent, wie wirklich überhaupt kompetent. Und die Frage ist ja, wie wirklich, also allgemein, in der Wahrnehmung, wie kann es sein, dass du denkst, du hast einen tollen Zahnarzt oder einen tollen Anwalt? Worauf achtest du? Du hast ja keine, also ich habe keine Ahnung von Zahnmedizin oder so, ja. Aber es gibt gewisse Sachen, auf die wir Menschen achten, um andere einzuschätzen. Und das Interessante ist, das hat nichts damit zu tun, wie sie wirklich sind, ob sie wirklich gut sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ich Menschen die Angst nehme vor der Sache. Denn Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben, sondern Menschen wählen das, was sie am wenigsten fürchten. Okay. Das gilt für eine Verhandlung genauso wie für den Verkauf, wie wenn von mir. Das heißt, ich muss den Menschen, wenn ich ihn von mir überzeugen will, die Angst davon nehmen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Okay. Und wenn ich low promise, dann schüre ich diese Angst. Der ist zwar am Ende erleichtert, aber er neigt eher dazu, das gute Resultat glücklichen Umständen zuzuschreiben als dir. Aha. Wenn du da hingegen sagst, pass auf, vertrau mir, ich übernehme es und es wird gut, natürlich nur, wenn du weißt, dass es auch gut werden kann. Also wenn du jetzt denkst, das schaffe ich nie, dann mach es nicht. Nein. Aber im Normalfall, Ja, wenn du sagst, wenn du es ganz gut, wenn du sagst, hey, es wird super, ich kümmere mich darum. Sie haben eine Sorge weniger, wenn sie sich für mich entscheiden. Ich bin sehr gut in dem, was ich mache. Dann wird deine Kompetenz weitaus höher bewertet. Und sogar wenn du scheiterst, und das ist das Kuriose, sogar dann, wenn du miserabel scheiterst.
Okay. Ja, wow. Also an einem meiner Grundmantren wird jetzt hier heftig gerüttelt, aber ich kann es nachvollziehen. Macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, da werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken müssen. Genau, bei mir war halt der Gedankengang, dass man halt nie mehr verspricht, als man wirklich einhalten kann. Das ist, glaube ich, so eigentlich damit gemeint.
Ja, das meine ich, ja genau, das meine ich nicht. What means low? Also das ist, natürlich eine feine Linie, die man überschreiten muss, aber das heißt nicht, irgendwas zu versprechen, was man nicht liefern kann, sondern eher deutlich optimistisch, also optimistisch zu sein in der Prognose, wenn ich die Wahl.
Okay, ja. Cool. Verstanden, auf jeden Fall, werde ich mir zu Herzen nehmen. Genau. Alright, Jack, wir wollen ein bisschen den Privatmensch Jack Nasher kennenlernen. Deswegen würden wir gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Ist das okay für dich?
Ja, oder? Habe ich die Wahl? Entweder?
Ja, oder? Wir gehen zur nächsten.
Nee, Fragen kannst du ja. Die Antwort kann ich dann immer noch bestimmen.
Okay, ja, wird auch nicht ganz so schlimm. Mit der Wahrheit verlieren oder durch die Lüge gewinnen?
Mit der Wahrheit verlieren oder durch die Lüge gewinnen? Ja, kommt echt drauf an. Also ich bin kein Moralapostel. Ich will sagen niemandem, was er zu tun hat. Mhm. Aber das kommt echt darauf an einfach. Ne? Also ja, also man sagt immer vor der Moral kommt das Fressen. Das muss man so sagen.
Okay, der ist gut, der Spruch. Ja. Den merke ich mir. Dann gehen wir zum nächsten. Lieber overdressed oder underdressed?
Immer gut, dass die Leute denken, dass man noch wo Besseres hingehen will danach.
Okay, cool. Dann Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Berge, ich fahre sehr gern Ski.
Ah, okay, interessant. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Naja, also ich finde, wenn ich um 8 aufstehe, halte ich das für früh, werde aber gemeinhin ausgelacht.
Okay, das heißt ein Zwischending. Ich glaube, 8 Uhr ist so, okay, so ein Mittelding.
Oder 9 auch manchmal. Ich finde das immer noch relativ früh, wenn es einstellig ist, aber... Ja.
Okay, dann sagen wir mal die leichte Tendenz zum Morgenmuffel.
Ich bin gar kein Muffel, ich schlafe.
Ja, stimmt. Wir spielen hier in der Show und wir haben es vorhin schon gesagt. Ich glaube, ich habe im Intro die Hälfte der Zeit vorgelesen, in welchen Ländern dein Buch irgendwie ein Bestseller war. Und wir spielen hier in der Show immer ein Spiel rein, so um ein bisschen Entertainment-Style hier reinzubringen, das da heißt, wie würde der Titel deines nächsten Buches lauten, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel davon wäre? Also kannst du gerade mal nachschauen.
Ich kann nachschauen. Wie die letzte Nachricht oder das letzte Wort?
Die letzte geschriebene Nachricht, wenn der Satz jetzt vielleicht zu lang ist, schau mal, ob du einen kürzeren hast, aber wir gucken. Ja.
Genau, also ich habe meiner Assistentin geschrieben, dass es noch ungefähr 20 Minuten dauert vorhin, weil sie ist jetzt essen. Ich habe gesagt, beim Sky ist besser, weil sie nicht arbeitet, dass es hier nicht laut ist im Hintergrund. Deswegen lautet meine letzte Nachricht noch 20 Minuten.
Interessanter Titel.
Und vor ungefähr 10 Minuten übrigens, während wir geredet haben, muss ich ja peinlicherweise zugeben, habe ich eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und die lautet noch 20 Minuten. Oh, ich sehe gerade, das war vor 25 Minuten. Oh Gott.
Oh Gott, da müssen wir uns reinhängen, dass wir fertig werden. Nein,
kein schlechter Titel für ein Buch eigentlich, noch 20 Minuten.
Check, wir hatten wirklich die unglaublichsten Titelvorschläge schon und der ein oder andere ist echt dabei, sich zu bewerten. Viele Bestseller schon hier in der Show oder Bestseller-Autoren, besser gesagt. Und da waren echt wirklich interessante und lustige, teilweise echt lustige, teilweise echt spannende Titel dabei. Aber noch 20 Minuten, falls, das sage ich den Leuten auch immer wieder hier in der Show, falls das wirklich dazu kommt, will ich eine Widmung im Buch haben.
Ja, ja, also mehr als das, ja. Wenn der Titel wirklich so heißt, dann kommst du in den Dank sogar.
Sehr geil. Ich hoffe, es entwickelt sich dahingehend.
Noch 20 Minuten, also ich hoffe nicht, dass es um Lebenserwartung geht oder so, das wäre traurig. Ne?
Gebe ich dir recht. Alright, Jack, prägendster Lebensmoment. Hast du da irgendeinen, den du mit uns teilen möchtest?
Ein was?
Einen prägenden Lebensmoment.
Ja, meine Geburt war sehr prägend.
Den gehe ich mit dir, ohne dabei gewesen zu sein.
Das war der wichtigste Tag meines Lebens. Da denke ich mir, wenn Leute sagen, Hochzeit der wichtigste Tag des Lebens, denke ich mir, nein, eigentlich nicht, ja.
Okay, die Geburt.
Ich bin jetzt im Sommer gerade und bin meine ständig auf Hochzeiten. Ja.
Okay, ja gut. Nehmen wir so hin, akzeptieren wir, ohne dabei gewesen zu sein, glaube ich dir das aufs Wort.
Nee. Ganz
Dann,
klar, du bist ja noch ein paar Jahre als ich, ne? Also
ja, ich bin.
beim besten Willen hätte ich dabei sein können, ja. Aber bist du Schwede?
Nee, ich bin nicht Schwede, ich bin Deutscher.
Ach so, dann gibt es einen anderen Fußballspieler mit deinem Namen, der.
Ach so, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, ja, es gibt noch einen Fußballer, der Robin Söder heißt. Ich bin der, der in Deutschland gespielt hat, unter anderem bei Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach und so.
Oh.
Genau.
Ah, okay. Kickers, alles klar.
Genau.
Okay.
Aber der Schwede ist, ich höre schon, Jack, du googelst gleich.
Jetzt gucke ich, muss ja ein bisschen wieder aussehen, ja.
Wir können auch eigentlich gleich mal eine Kamera machen, dann wissen wir auch, wie wir aussehen. Aber ich weiß es von dir. N nicht erschrecken, wenn die Kamera angeht, ich sehe aus.
Oh Gott.
nee, aber google einfach mal Robin Söder, wenn du's sehen willst. Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, dann
Ah,
siehst du es.
okay. Ja, so Zufall, dass es einen anderen Fußballer mit dem Namen gibt, ne?
Genau,
Und
genau.
Schwede, was für ein Name für einen Schweden?
Ja, wobei ich glaube, Söder kommt ursprünglich da. Es gibt auch viele Söder in Schweden, soweit ich
Aber
weiß.
was?
Ja.
Okay. Und in Bayern.
Das stimmt, ja. Einen bayerischen Finanzminister gibt es da auch, habe ich gehört.
Ja.
Perfekt. Dann kommen wir langsam dem Ende entgegen. Ich würde.
Nein. Wow. So
Ja,
schön.
finde ich auch. Muss echt sagen, ist ein tolles Interview. Versetzten wir uns gerade doch mal in folgendes Szenario, Jack. Ein Angestellter, und wir hatten die Thematik eben schon, will mit seinem Chef über eine Gehaltserhöhung verhandeln. Wie soll er das strategisch angehen? Ich habe jetzt schon gelernt, er soll sich eine Schmerzgrenze vorher festlegen. Gibt es irgendwas, was er.
Kurz, ich muss dir mal eine Sache sagen, da geht es ja schon los, ja, mit der Alternative. Ich habe gesagt, ich muss mit einer Alternative reingehen.
Ja.
Wenn eine Alternative ist, du arbeitest einfach weiter, halt für weniger Geld, ja, dann hast du bisher, der ist ja dumm vom Chef, dir praktisch mehr Gehalt fast zu geben, ja, also wenn er dich nicht sehr mag,
Ja.
aber wenn dann für ihn nichts verändert ist. Aber das ist eben der Witz, warum ja, du dich woanders bewerben solltest, du einen Ass im Ärmel haben solltest, eben eine starke Alternative. Und auch wenn du da bleiben willst, aber es stärkt natürlich deine Position immens. Wenn du sagst, also pass auf, ich würde sehr gerne hier bleiben, aber es macht keinen Sinn, wenn ich da halt 20, 30% mehr bekomme. Ja, also helfen Sie mir sozusagen hier zu bleiben, dass es einfach Sinn macht. Ja. Und das ist, wie auch immer ich es jetzt formuliere, das ist jetzt mal ein bisschen salopp dahergesagt, aber im Prinzip, da sehen wir es, wie wichtig es ist, eben eine starke Alternative zu haben. Und dann muss mir halt auch noch klar sein, es gibt andere Sachen als Geld, außer Gehaltserhöhung, wie zum Beispiel ein Homeoffice-Tag und so weiter und so fort. Am Ende, das Ziel ist ja auch, also die Gemeinsamkeit, die ich habe mit meinem Chef, ist ja mehr als nur, ich will mehr Geld, er will weniger zahlen, sondern ich habe hier viele Gemeinsamkeiten, zufriedene Mitarbeiter, Leute, die effektiv arbeiten. Und wenn ich mir das überlege, und das kann ich es vielleicht auch anders durchsetzen, also das, was ich will, wie zum Beispiel eben ein Homeoffice-Tag, ne? Wie zum Beispiel mehr Urlaub, ja, oder so weiter. Es gibt ja viele andere Punkte außer Geld, die für mich wichtig sind.
Ja.
Ja, oder wie viele jetzt machen, die ich kenne, dass sie nur 3 oder 4 Tage die Woche arbeiten, also 4 Tage typischerweise, und einen Tag haben für ihre Selbstständigkeit zum Beispiel. Ja, auch sehr, sehr wertvolle Sache.
Ja, okay, ja. Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, das Thema als solches an der Stelle abgehakt. Ich glaube, wenn es dann tiefer und mehr Input wird, auf jeden Fall die Sachen von dir auschecken. Wir gehen gleich nochmal drauf an. Aber als letztes würde ich gerne, dass du für mich zwei Sätze beendest. Fangen wir bei dem ersten einfach mal an. Erfolg bedeutet für mich.
Mein Potenzial zu erreichen. In was auch immer es ist. Ja?
Sehr
Also
schön.
erfolgreich bin ich dann, wenn ich das, was ich eigentlich könnte, erreicht habe.
Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Und es muss nicht finanziell sein, ne? Erfolg hat mit finanziell nur für manche Leute, je nachdem, was es eben für den Einzelnen ist.
Okay, also komplette Potenzialentfaltung und im Leben geht es um.
Ja, das, wenn ich das rausfinde, sage ich dir Bescheid auf jeden Fall.
Okay, wir philosophieren vielleicht noch, wenn die Kameras aus sind, über den Lebenssinn. Und wenn wir den gefunden haben, melden wir uns.
Aber da braucht man viel Bier, dann kommen die guten Gedanken.
Sehr, sehr cool, Mann. Jack, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Wir wollen aber am Ende auf jeden Fall nochmal mitgeben, wie wir oder was wir alles von dir konsumieren können und wo wir das finden. Wir packen natürlich selbstverständlicherweise alles in die Shownotes rein. Einfach auf die Shownotes gehen, da ist alles verlinkt. Aber sag du uns doch gerade mal, was wir dort finden werden jetzt in den Shownotes.
Naja, sind natürlich meine Bücher oder als Hörbücher für die, die gerne im Auto sitzen und es hören. Sehr, sehr sinnvoll, also die ich auch selber lese, wenn jemand meine Stimme, meine Sonore mag. Komischerweise, einer dachte, hat gesagt, ach, ihre Hörbücher, das ist ja immer so eine Computerstimme. Habe ich gesagt, was? Und er hat wirklich gedacht, ich hätte, das wäre eine computergenerierte Stimme, meine Stimme. Fand ich sehr gut. Naja, das am Rande. Und natürlich Trainings. Wenn jemand wirklich verhandeln lernen möchte, dann empfehle ich Training. Und zwar, das sind zwei Tagestrainings. Ich habe offene Trainings, vor allen Dingen in Düsseldorf und München. Und das ist natürlich ein bisschen teurer. Kostet 1.800 für zwei Tage. Ist natürlich viel, ist es viel Geld, aber wenn man einigermaßen Dinge dreht, dann hat man das sehr, sehr schnell wieder drin, weil da lernt man es. Es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Können. Und das wird eben da umgesetzt. Und ich habe für die, die gern von zu Hause aus arbeiten, eine Online-Academy, wo alle meine Inhalte drin sind und man im Prinzip alle Seminare von zu Hause aus sehen kann. Für wirklich kleines Geld hat man Zugang zu wirklich über 100 Videos, wie man verhandelt, wie man Lügen entlarvt und wie man Kompetenz zeigt.
Okay. Packen wir alles rein. Also wir werden Links in die Shownotes packen zu Büchern von Professor Dr. Jack Nasher, zu den Trainingsseminaren und zu der Online-Akademie. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, da ist für jeden was sehr, sehr, sehr Wertvolles dabei. Jack, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Mir persönlich hat es tierisch Spaß gemacht. Ich habe echt selten so viel mitgeschrieben während einem Podcast, für mich persönlich, einfach weil da sehr viel wertvoller Content dabei war.
Und das freut mich. Wie gesagt, alles niedergeschrieben schon, schön gedruckt, mit Witzen, ja, also sehr übersichtlich. Also alle Witze, die ich heute gemacht habe, stehen auch in meinen Büchern, ja.
Und noch ein paar mehr wahrscheinlich. Deswegen check das, wie gesagt, auf jeden Fall ab aus. Und ja, Jack, tausend Dank für deine Zeit. Ich freue mich, von dir wieder zu hören und zu sehen. Und wie gesagt, wir bleiben ja eh in Kontakt. Und ja, wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit.
Ja, super. Vielen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht.
Ich danke dir. Bis dann. Ja. Ciao.
Ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.